ARD.
Das olympische Feuer brennt in Paris. Wir blicken zurück auf ein erstes, sehr emotionales Wochenende.
Risiko E-Scooter. Die Zahl der Unfalltoten hat sich verdoppelt.
Und massiver Stellenabbau beim Zulieferer ZF. Droht der Kahlschlag in der Autobranche?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, und da ist sie schon. Eine neue Woche. Guten Morgen. Heute ist Montag, der 29. Juli. Jule Schöning grüßt aus Köln und Moritz Zacho aus Hannover.
In unseren Träumen sind wir beide aber noch voll in Paris.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris.
Was war das bitte für eine grandiose Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, Moritz, oder? Die der französische Präsident Emmanuel Macron da am Freitag eröffnet hat.
Ein Wort, acht Buchstaben. Wahnsinn. Was für eine Kulisse. Ich hatte ja den Eindruck, dass alle Statuen und Laternen entlang der Seine mit Zahnbürsten blitzeblank geputzt wurden. Und wenn wir jetzt mal die Kritik an Olympia außen vor lassen und nur auf die Show gucken, dann war das atemberaubend. Für mich jedenfalls.
Und als dann dieses wunderschöne mechanische Pferd 6 Kilometer lang über die Seine, du erinnerst dich bestimmt, Moritz, fast schwebend daherkam, so tolle Bilder. Und dann stand da auch noch auf einmal sie auf dem Eiffelturm und singt auch noch Edith Piafs Hymne auf die Liebe, Céline Dion, nach vielen schweren Jahren der Krankheit, voller Kraft, voller Selbstbewusstsein. Ehrlich gesagt, da regnet es auf einmal nicht nur in Paris, sondern ein kleiner Tränchenregen auch in meinen Augen.
Ja, da bist du vermutlich nicht die Einzige gewesen, aber das ist schon irgendwie verrückt, oder? Da werden die Olympischen Spiele zum ersten Mal nicht indoor in einem Stadion eröffnet, sondern draußen entlang der Seine, mitten in Paris. Alles perfekt inszeniert, außer, ja, das Wetter. Eigentlich hatten die Veranstalter die Eröffnungsfeier ja extra um 19.30 Uhr beginnen lassen, da sie sich auf das natürliche Licht der untergehenden Sonne mit all ihren Nuancen stützen wollten. Die Boote auf der Seine, der Eiffelturm, alles sollte eingetaucht sein in ein richtig schönes Abendrot.
Aber ich habe mir gerade gedacht, vielleicht wäre es dann auch zu schön gewesen, ne? Fast zu kitschig, so eine Eröffnungsfeier, so eine richtig perfekte. Da fand ich die Regentropfen auf den Filmkameras, die hatten doch was, so ein bisschen kleine Brüche in der Optik. Emotional ging es dann aber auch direkt weiter in Paris, was der Sport doch so alles schafft, die nächsten Tränen der Freude direkt live zu sehen am Samstagabend. Das erste Gold für Deutschland.
Ja, und dann auch noch im Schwimmen. Der Niederlagenfluch genau in dieser Disziplin, der scheint besiegt zu sein. In einem furiosen Finale holt sich als erster deutscher Beckenschwimmer seit 1988 der Magdeburger Lukas Mertens Olympiagold über 400 Meter Freistil.
Es war so schön, es hat einmal alles gekribbelt. Ich weiß noch gar nicht wirklich, was ich dazu sagen soll, weil da kommen einem so viele Gedanken, so viele Gefühle, so viele auch Personen in den Kopf, die mich über die Jahre hinweg begleitet haben, sei es aus Magdeburg, sei es aus ganz Deutschland. Also es ist einfach wunderschön.
Ja, richtig emotionale Bilder, als er dann so da oben stand mit Tränen in den Augen auf dem Siegerpodest. Er, sein Team, ganz Deutschland, vor allem ganz Magdeburg im Glück.
Ja, und vor allem nachdem das deutsche Olympiateam ja insgesamt bei den letzten Spielen nicht so wahnsinnig viele Medaillen holen konnten, war das die erste super Nachricht direkt am ersten Tag. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Medaillenplatz Moritz hatte. Hatten wir Deutschen bei den letzten Olympiaden? Haben wir vergessen. Ich glaube, es war 9, so ungefähr. Egal.
Ja, irgendwie so. Dieses Mal können auf jeden Fall noch ein paar Medaillen dazukommen. Heute Abend hat Lukas Mertens auch dann direkt die nächste Chance, Gold zu holen, über 200 Meter Freistil. Und auf Gold kann heute außerdem Springreiter Michael Jung aus Bad Soden hoffen und auch der Augsburger Sideris Tasiadis, der im Kanuslalom an den Start geht. Ausgeschieden ist Deutschland dagegen unter anderem im Fechten und auch unsere Kajakfahrerin und Goldhoffnung Ricarda Funk aus Bad 9a Ahrweiler, die ist im Slalom einfach ein bisschen zu viel Risiko gegangen, hat einen Fahrfehler gemacht. Ist dann Elfte geworden.
Ja, so ist das. Ne? Freude und Leid liegen da nah beieinander. Aber lass uns, Moritz, noch unbedingt auf zwei sehr bedeutende Wegstrecken dieser Olympischen Spiele schauen. Das hat nämlich auch mit Emotionen zu tun. Die erste, die Seine, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Der wunderbare Fluss, der ja schon bei der Eröffnungsfeier die Hauptrolle gespielt hat. Und in dem die Bürgermeisterin der Stadt Paris Mitte Juli noch demonstrativ eine Runde schwimmen gegangen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das heute nochmal machen würde, denn die Seine ist weiter nicht beschwimmbar. Da hat der viele Regen auch einiges dazu beigetragen. Leider muss man sagen, das erste Training für den Triathlon-Schwimmwettbewerb wurde gestern erstmal kurzfristig abgesagt.
Na, bisschen zu dreckig einfach, ne, der Fluss. Ja, die andere olympische Wegstrecke, sportlich auch nicht so von Interesse bei den Spielen, aber dennoch enorm wichtig für die Mobilität, die französischen Bahnstrecken rund um Paris. Da gab es ja am Freitag mehrere Anschläge. Die gute Nachricht, die Reparaturarbeiten an den 3 betroffenen TGV-Strecken, die sind abgeschlossen. Die Züge können wieder ohne Verspätung fahren, das hat die Staatsbahn mitgeteilt. Ab heute Morgen werde es dann keine Verzögerung für Reisende geben, heißt es.
Ja, und wer hinter diesen Anschlägen steckt, das war echt ein Schock, ist noch nicht bekannt. Ein seltsames Bekennerschreiben mit Bezügen zu ultralinken oder auch antikapitalistischen Gruppe ist da aufgetaucht. Die vermeintlichen Täter bekennen sich darin zu den Brandanschlägen und deuten eben als Motiv an, die Olympischen Spiele stören zu wollen. Ob es sich da aber wirklich um echtes Bekennerschreiben handelt oder vielleicht doch Trittbrettfahrer unterwegs waren, das wird gerade noch untersucht.
Ja, und wenn ihr jetzt denkt, ich will noch mehr über Olympia wissen, alles, was ihr noch wissen möchtet, warum zum Beispiel keine Tauben mehr fliegen bei den Eröffnungsfeiern, warum 300.000 Kondome im olympischen Dorf verteilt werden.
Das will ich wissen.
Das willst du wissen. Das gibt's bei Nice to Know in der ARD Mediathek. Alle Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Die Situation im Nahen Osten, sie spitzt sich weiter zu. Einige enge Verbündete Israels, auch die USA, haben vor einer Eskalation des Nahostkonflikts gewarnt. Nach dem tödlichen Raketenangriff aus dem Libanon bereitet Israel eine militärische Reaktion vor. Regierungschef Netanyahu sagte, die pro-iranische Hisbollah werde für den Angriff auf die von Israel besetzten Golanhöhen einen Preis zahlen wie noch nie. Das Sicherheitskabinett hat ihm und Verteidigungsminister Gallant dafür am Abend freie Hand gegeben. Bei einem Raketeneinschlag auf den Golanhöhen sind am Samstagabend 12 Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen.
Die mögliche US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Team haben nach einigen Angaben 200 Millionen Dollar Spenden gesammelt. 2/3 davon sogar von Erstspendern. Das kann darauf hindeuten, dass die Unterstützung in der Parteibasis recht groß ist. Noch knapp 100 Tage geht der Wahlkampf zwischen ihr und Donald Trump. Vor einer Woche hat Präsident Joe Biden seinen Rückzug erklärt. Die Demokratin Kamala Harris muss auf einem Parteitag aber noch offiziell nominiert werden.
Die Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien breiten sich weiter aus. Gestern Morgen hatte das Feuer schon mehr als 1400 Quadratkilometer erfasst, also mehr als die Fläche der Stadt Los Angeles. Schon jetzt gilt das Feuer als eines der größten in der Geschichte Kaliforniens. Mehrere tausend Menschen mussten evakuiert werden, über 100 Gebäude wurden zerstört. Die Brände wurden durch extrem hohe Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit und starken Wind verursacht. Wir düsen jetzt weiter, Moritz und ich, elektrisch und auf 2 Rollen. Manchmal stapeln sich ja die Menschen auf E-Scootern wie die Bremer Stadtmusikanten. Mir kamen gestern gleich 3 von ihnen entgegen, die sich einen Roller teilten, mitten natürlich auf dem Bürgersteig. Das sah dann aus wie in einem Action-Thriller. Die hatten auf jeden Fall Spaß, ich Angst.
In Paris wäre dir das nicht passiert, Jule. Nee. Das war ja die erste europäische Stadt, die E-Scooter verboten hat. Erinnerst du dich?
Ja.
Hier bei uns sind sie weiter erlaubt, die Scooter. Und deswegen sprechen wir heute auch drüber. Denn doppelt so viele Menschen, jetzt wird's ernst, sind bei Unfällen mit E-Scootern im vergangenen Jahr gestorben. 22 Menschen haben ihr Leben verloren. Das Bundesamt für Statistik in Wiesbaden hat das mitgeteilt. Auch die Zahl der Unfälle generell steigt mit E-Rollern. Knapp 10.000 waren es im vergangenen Jahr.
Ja, und was steckt hinter diesen Zahlen? Das interessiert uns. Immerhin sind die elektrischen Flitzer ungemein beliebt, vor allem auch bei jungen Menschen. Ich denke da auch jedes Mal, wenn ich mir mal eben schnell so einen Scooter in Köln per App und Scan ausleihe. Sie wirken so wahnsinnig harmlos und sind so easy überall in Großstädten verfügbar. Und das scheint eben auch das Problem zu sein. Das Risiko wird nicht richtig eingeschätzt. Kein Helm dabei, kein Problem. Mal eben auf dem Bürgersteig fahren, kein Problem. Hab doch nur 2 Gläser Wein getrunken, auch gar kein Problem. Und die Menschen in Gelsenkirchen haben da zum Teil auch Probleme mit den E-Scootern.
Es ist auch gefährlich. Also wenn man nicht aufpasst, wird man wirklich umgefahren.
Also manchmal muss man die Kinder wegziehen, immer vorsichtig sein, wenn die Kinder dabei sind, weil die fahren wie verrückt.
Und dieses auf dem Bürgersteig fahren und ein bisschen Alkohol trinken, genau das sind dann die Ursachen, die dann sehr oft zu diesen teils schweren Unfällen führen. Besonders häufig waren die Fahrer nämlich betrunken oder eben auf der falschen Fahrbahn oder auf Gehwegen unterwegs. Und das ist eben beides nicht erlaubt. Unter Alkoholeinfluss darf nicht gefahren werden. Das ist ganz klar in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Da gilt die allgemein übliche 0,5-Promille-Grenze. Wer jünger als 21 Jahre ist, darf auch gar nichts trinken. Und trotzdem war mehr als jeder Zehnte aller E-Scooter-Fahrer, die in registrierte Unfälle verwickelt waren, betrunken unterwegs.
Ja, man hat da manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass viele denken, ach, bei E-Scootern gibt es einfach andere Regeln zum Vergleich. Bei Fahrradfahrenden waren es nur 8%, also knapp die Hälfte. Viele fahren auch schneller als erlaubt mit den E-Scootern, missachten Verkehrsschilder oder sind auf verbotenen Wegen unterwegs. Wir haben es gerade gehört. Die Fahrer müssen, soweit vorhanden, Fahrradwege oder Schutzstreifen nutzen. Das Fahren auf Gehwegen ist nämlich generell verboten und genau da sind sie aber leider sehr, sehr oft unterwegs.
Das stimmt. Und das, obwohl da auch Bordsteine ja immer sehr gefährlich sind. Beim Drüberfahren fliegen die meisten dann auch über die Lenkstange, weil sie einfach zu schnell fahren oder es nicht gewohnt sind, mit dem relativ kleinen, festen Vorderrad so eine Hürde zu nehmen. Das nennt man dann Alleinunfälle. Das heißt, es gab einfach keine Unfallgegner. Und diese Alleinunfälle, die machen die größte Gruppe der Unfälle aus. 12 der 21 Getöteten sind bei solchen Unfällen gestorben.
Daneben gab es dann noch viele Zusammenstöße mit Pkw und Radfahren. Sehr wenige Unfälle gab es mit anderen E-Scooter-Fahrern, das muss man sagen. Am sichersten tatsächlich ist man dann doch als Fußgänger unterwegs. Die Unfallzahlen müssen so gering sein. Dazu haben wir noch nicht mal irgendwelche Angaben gefunden, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Auch mal schön. Und wenn ihr zu Hause jetzt total verunsichert seid und nicht mehr wisst, ob ihr überhaupt noch oder irgendwann mal auf einen E-Scooter steigen sollt oder nicht, wir können da ein bisschen Entwarnung geben.
Insgesamt spielen E-Scooter im Unfallgeschehen eine geringe Rolle. Von den knapp 290.000 Unfällen im Straßenverkehr waren ganz selten E-Scooter-Fahrer beteiligt. Also gefühlt gibt es ja bei einigen großen Firmen in Deutschland momentan den negativen Trend, im großen Stil Stellen zu streichen. Continental und Volkswagen, zum Beispiel bei mir in Hannover. Autobauer Ford, unter anderem bei dir in Köln. Mhm. Der Softwarekonzern SAP und die Deutsche Bahn bundesweit. Da haben wir auch in der vergangenen Woche im Podcast drüber gesprochen.
Ja, und kurz vorm Wochenende dann der nächste Knaller. Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen in Baden-Württemberg hat angekündigt, bis 14.000 Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Was für eine Zahl. Ausdruck des großen Wandels in der Automobilindustrie. Viele, viele Arbeitsplätze werden nämlich einfach nicht mehr gebraucht, weil neue Kernkompetenzen gefragt sind. Die Verkehrswende kommt da mit riesigen Schritten auf uns zu.
Da sind sich Branchenexperten auch einig. Die deutschen Autohersteller haben einfach viel zu lange auf den Verbrenner gesetzt und es versäumt, alternative Technik voranzubringen. Da sind Autobauer aus dem Ausland einfach weiter. Und wenn die deutschen Autobauer kränkeln, dann kränkeln auch Zulieferer wie ZF. Das ist einer der größten in Deutschland. Am Standort in Saarbrücken ist auch schon seit ein paar Tagen die Rede davon, das Werk komplett dicht zu machen.
Wenn man mit so viel Entlassungen rechnen muss, wie sie jetzt im Moment gesagt haben, dann wirst man einfach nicht weiter, ne? Muss man mal abwarten.
Hoffnung ist da, aber richtig Bescheid weiß eigentlich noch keiner.
Ja, mal abwarten, wie sich das in Saarbrücken entwickelt. Denn an welchen seiner 55 Standorte ZF am Ende Arbeitsplätze abbaut, ist noch offen. Von Alsdorf bis Witten bangen die Angestellten da, na klar, um ihren Job. Bis 2028 soll dieser Prozess dann abgeschlossen sein. ZF will sich dadurch neu ausrichten. So, das ist der Hintergrund. Geld sparen und Geld für andere Projekte verfügbar machen. Es zeichnet sich aber schon ab, welche Arbeitsprozesse künftig auch mit weniger Angestellten funktionieren sollen.
Ein Großteil der Arbeitsplätze soll in der Produktion reduziert werden. Und dann folgen Forschung und Entwicklung und auch die Verwaltung. Sehr wahrscheinlich sind Mitarbeiter im Bereich Elektromobilität betroffen. Das hat mich ja persönlich auch echt verwundert, denn Elektro gilt ja als die Mobilität der Zukunft. Aber dazu kommen wir gleich sofort. Denn Hauptziel bei ZF ist es offenbar, die Kompetenzen mehrerer Standorte zusammenzulegen. Das bedeutet, dass Werke sich zum einen Sparten wie Leitung, Verwaltung, Personalabteilung und Buchhaltung teilen und sich zum anderen dann auch bei der Produktion unterstützen sollen.
Ja, und die Interna von ZF zeigen, dass die Sparte E-Mobilität schon gar nicht mehr zu den zentralen Geschäftsbereichen zählt, die gestärkt werden sollen. Stattdessen soll dabei mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet werden. Und warum ist das so? Weil ZF schlicht Kompetenzen fehlen und weil dieser Rückstand bei Software und Batterietechnik im Vergleich mit Wettbewerbern auch nicht mehr aufgeholt werden kann.
Tja, warum haben denn so viele deutsche Autobauer wie VW, Mercedes, BMW und Audi den Wandel hin zu E-Mobilität verschlafen? Ja, wenn man das wüsste. Fakt ist, ausländische Autobauer, zum Beispiel BYD aus China, haben einen entscheidenden Vorteil. Die Löhne sind dort niedriger, Arbeitskräfte also billiger, die E-Autos am Ende also auch. Und darunter leiden dann auch Zulieferer wie ZF. Der spricht da selbst von einem Teufelskreis aus unverkauften deutschen Elektroautos und dem wachsenden Druck durch chinesische Wettbewerber.
Und letzter Grund, warum viele Autobauer und Zulieferer Stellen streichen, um E-Autos zu bauen, braucht es einfach viel weniger Personal als für den Bau von Verbrennermotoren.
So, zum Schluss noch eine kleine Info für euren Smalltalk. Die Fantasy-Reihe Der Herr der Ringe hat Geburtstag. Heute, vor 70 Jahren, ist der erste Band der Romantrilogie erschienen.
Der Autor Tolkien hat damit ja einen der weltweit erfolgreichsten Romane geschrieben und von den Kinoblockbustern haben wir da noch gar nicht gesprochen. In 2 Jahren soll es übrigens einen 4. Teil im Kino geben. Moritz und ich haben uns jetzt schon 2 Tickets für die Preview geschossen, sage ich mal. So, und mit dieser Info sagen wir herzlich tschüss und vor allem bis morgen. Da sind wir wieder für euch da. Ich bin Jule Schöning.
Und ich bin Moritz Zacho. Tschüss.
Habt einen schönen Tag.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.